Hallo und herzlich willkommen zur Episode 24 des Spielbereit-Podcasts. Heute gibt es ein paar News zu Disney Lorcana und Star Wars Unlimited, sowie erste Karten aus dem vierten Lorcana-Set Ursulas Rückkehr. Anschließend gehe ich der spannenden Frage nach, ob Disney Lorcana oder Star Wars Unlimited größer als Magic the Gathering werden können. Ich freue mich sehr auf eure Meinung dazu und möchte an dieser Stelle noch gern Blastercaster grüßen, der bei Spotify einen Kommentar hinterlassen hat. Ich freue mich immer sehr über Feedback, Meinungen und natürlich auch Kritik, Verbesserungsvorschläge und Wünsche bei Spotify in den Kommentaren. Also setzt euch an die Tastatur und schreibt etwas. Ja, dann geht's los mit den News. Die News sind heute nicht so umfangreich, aber es gibt Informationen von Disney Lorcana bzw. von Ravensburger. Die haben ja mit ihrem Programm der Disney Lorcana Challenge endlich auch angefangen umzusetzen, das Organized Play bzw. wirklich das Turnierspiel um Preise wirklich im Competitive-Bereich, um wirklich Spielern und Spielerinnen, die ernsthaft spielen wollen, in Turnieren antreten wollen und so weiter, die Möglichkeit zu geben. Und da waren ja jetzt zwei bevorstehende Wettbewerbe, die jetzt in der nächsten Zeit stattfinden. Und das einer in Atlanta, Georgia und einer in Lille, Frankreich, also in USA und Frankreich. Und da gab es natürlich Tickets für, weil man musste sich da Tickets holen für diese Turniere. Und die, für diese Veranstaltungen, und die waren wohl so schnell ausverkauft, dass es da doch ein bisschen Unmut gab bei den Leuten, die da gerne mitmachen wollten. Also der Andrang sehr groß, sodass man jetzt darauf reagiert hat und die Teilnehmerzahlen dort verdoppelt haben. Und zwar jetzt sind es 2048 Personen jeweils bei diesen Veranstaltungen, und die Tickets sind sie aber auch losgeworden. Und das zeigt natürlich, dass das Bedürfnis und das Interesse an solchen Turnieren, an offiziellen Veranstaltungen sehr hoch ist. Und das ist natürlich wieder ein gutes Zeichen für Disney Lorcana, dass es eben nicht nur sozusagen ein Spiel ist, was sich viele Disney-Fans vielleicht mal holen, ein Pack, um mal Karten zu haben, sondern dass es eben auch diese Competitive Scene gibt. Und es gibt ja auch in den Läden immer wieder Programme und Spiele und Veranstaltungen. Also da wird viel gemacht mittlerweile. Das hat man ein bisschen spät, finde ich, aber jetzt doch angefahren. Und um in Zukunft eben auch mit dieser hohen Nachfrage klarzukommen, nutzt man jetzt endgültig, das hat man auch schon mal angekündigt gehabt, die Turnierplattform Mealy, um dort eben Spielerkonten zu haben und den Ticketkauf zu ermöglichen und ein bisschen strukturierter vorzugehen. Und eben auch zu verhindern, dass zum Beispiel solche Tickets dann teuer auf dem Sekundärmarkt dann weiterverkauft werden oder ähnliches. Also das sollte auch nicht passieren. Insgesamt ist das natürlich eine sehr schöne Nachricht, wie gesagt. Das ist eine hohe Nachfrage, spricht immer dafür, dass das Spiel weiterhin jetzt auch nach dem dritten Set auf jeden Fall noch interessant ist. Man ist es sicherlich ein bisschen abgeflacht nach dem ersten Splash mit dem ersten Set, aber das Interesse scheint immer noch sehr hoch zu sein. Und gerade diese Meisterschaften im regionalen, internationalen und kontinentalen Bereich, dass die so gut angenommen werden, ist natürlich eine sehr schöne Sache. Und mal schauen, was da weiter passiert und inwieweit dann auch berichtet wird. Das interessiert mich natürlich auch sehr. Bei Star Wars Unlimited gibt es ebenfalls sehr positive Berichte. Und zwar hat man jetzt nach dem Release des ersten Sets der Funke einer Rebellion berichtet, dass man wohl davon sehr, sehr positiv angetan ist, wie sich das entwickelt hat. Natürlich muss man hier vorsichtig sein, das ist auch PR, sagen wir mal. Ne? Kann natürlich auch immer sich toll anhören, aber die Informationen hier sind halt insofern so, dass man doch die kühnsten Erwartungen übertroffen hat. Und man hat sich halt schon vorbereitet, man hat Produkt auf Lager und man hat auch schon einen Plan vorher aufgelegt gehabt, was bei bestimmten Absatzmengen gemacht wird, um eben der weiteren Nachfrage nachzukommen. Dass man die jetzt noch übertroffen hat, ja, ist natürlich insgesamt positiv. Man hat trotzdem jetzt weitere Produkte immer noch auf Lager und hat mit den Partnern festgelegt, dass weiter neue Produkte in Wellen veröffentlicht werden, um eben dafür zu sorgen, dass jetzt nicht zu viel in bestimmten Bereichen auf den Markt geschwemmt wird, aber eben auch sicherzustellen, dass jetzt nicht monatelang oder sehr lange Zeit Produkte nicht vorhanden sind. Und das scheint ganz gut funktioniert zu haben, soweit ich das mitbekommen habe, bei Star Wars Unlimited. Und ist natürlich auch eine positive Geschichte, dass es dort so gut angenommen wird. Und das natürlich auch gleich, und das ist bei Star Wars Unlimited sicherlich ein Pluspunkt, von Anfang an auch die Store Championships, die Verwendung oder die Organisation von Draft und Sealed Events in den Läden, aber eben auch schon den langsamen Anlaufen der überregionalen Turniere etc. hier sehr, sehr zeitig von Asmodee und Fantasy Flight Games angegangen worden und das offensichtlich gut funktioniert. Spannend dazu wird auch auf Social Media von Star Wars Unlimited, von Fantasy Flight Games einiges veröffentlicht. Unter anderem, finde ich auch ganz witzig, hat man hier am 26. März, das ist also ein paar Tage her, aber man veröffentlicht so regelmäßig aktuelle Decks. Das sind nämlich die Decks, die auf StarWarsUnlimited.com gebaut werden können. Da hat man ja auch von Anfang an eine Kartendatenbank und die Möglichkeit, Decks zu bauen, integriert, was auch vorbildlich ist, wie ich finde. Und dort kann man halt ganz gut sehen, ja, welche Decks am meisten gebaut werden, beziehungsweise welche Anführer am meisten genutzt werden. Und das war jetzt hier Ende März Darth Vader. Der Dark Lords of the Sith waren bei 12% der Decks der Anführer. Bei 9% der Decks war es zum einen Boba Fett und Luke Skywalker. Und 8% war Hera Syndulla und 7% Leia Organa. Also Darth Vader hier mit leichtem Abstand auf jeden Fall der am meisten genutzte Anführer. Ja, das war es jetzt mit den aktuellen News und dann gehen wir mal zum nächsten Thema über. Und dann schauen wir uns jetzt erstmal ein paar neue Karten von Disney Lorcana an, denn es wurden zum vierten Set Ursulas Rückkehr jetzt die ersten Karten gezeigt und da sind wieder sehr schöne Illustrationen drauf. Wir haben auch wieder neue Themen, neue IPs innerhalb der Disney Franchise, neue Filme, die hier mit reinkommen. Und da schauen wir mal ein bisschen, was dabei ist. Und wir haben zum einen natürlich wohlbekannte Figuren in neuer Optik, nämlich zum Beispiel Mickey Mouse Playful Sorcerer, ein 5-Tinte-Charakter mit 3 Angriffe und 4 Verteidigung. Und hat Shift 3, das heißt, man kann ihn für nur 3 Tinte auf eine andere Mickey Mouse Karte spielen, hat Resist plus 1, also hat quasi einen Schutz. Jeder Schaden ist um 1 reduziert, der eben auf ihn kommt. Und er hat die Fähigkeit Sweep Away. Wenn man diesen Charakter ausspielt, kann man Schaden zu einem ausgewählten Charakter in derselben Höhe, wie es Broom Characters gibt im Spiel, also wie viele Besen im Spiel sind, zufügen. Und diese Karte spielt also wieder auf diesen Besen-Mickey-Maus auf diese Kombi ein und finde ich sehr schön. Also da kann man wirklich ein sehr schönes Deck mit Mickey Mouse und verschiedenen Besen bauen und hat selber noch 2 Tinten. Ist in Stahl übrigens, also auch einer meiner Lieblingsfarben hier bei Disney Lorcana und sieht sehr, sehr schön aus. Dann haben wir in Rubin, in Rot, haben wir Mulan Elite Archer für 6 Tinte, eine 2-6er. Charakter mit 2 Legendenpunkten hat auch hier Shift 5, also man kann die für eine Tinte weniger für 5 auf eine andere Karte namens Mulan spielen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend für eine Tinte weniger, naja. Hat aber 2 Fähigkeiten. Straight Shooter ist die erste und wenn man diesen Charakter ausspielt und wenn man Shift benutzt hat, bekommt sie 3 Stärke in diesem Zug. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall während des Ausspielens hat sie plus 3 Stärke, hat aber nicht die Fähigkeit, in dem Moment anzugreifen, sondern ist dann eher im Verteidigungswert. Und hat noch die 2. Fähigkeit Triple Shot, das sieht man auch sehr schön in der Illustration. Sie hat halt einen Bogen mit 3 Pfeilen, die sie gerade aufgelegt hat. Und während des eigenen Zuges, immer wenn dieser Charakter Schaden einem anderen Charakter in einer Herausforderung zufügt, fügt sie dieselbe Höhe an Schaden zu 2 anderen ausgewählten Charakteren zu. Das heißt, sie kann Schaden zufügen einem Charakter. Nehmen wir mal an, sie macht, keine Ahnung, 2 Schaden, weil sie hat ja standardmäßig 2. Kann sie denselben Schaden nochmal 2 anderen Charakteren zufügen. Also greift mehrere Charaktere an. Sehr schöne Fähigkeit, wie ich finde. Dann haben wir Yen Sid, der auch einer der Hauptcharaktere eines der Starter-Sets ist. Hier Lila in Amethyst und das ist der Powerful Sorcerer für 2 Tinte, ist eine 1-3er-Kreatur, hat nur einen Legendenpunkt, hat aber 2 Fähigkeiten, nämlich Timely Intervention und wenn man diesen Charakter ausspielt und wenn man einen Charakter namens Magic Broom im Spiel hat, zieht man eine Karte, also auch hier wieder einen Charakter, der auf Besen, auf magische Besen mit reagiert und hat die Fähigkeit Arcane Study. Wenn man 2 oder mehr solche Besen im Spiel hat, bekommt dieser Charakter plus 2 Legendenpunkte. Also wenn man hier wirklich mit Mickey Mouse zusammen auf Besen geht, hat er sogar 3 Legendenpunkte dann. Dann kommt Ariel Sonic Warrior wieder in Stahl für 6 Tinte, eine 3-8er-Kreatur, also wieder so eine große Stahlkreatur. Und Ariel hat 2 Legendenpunkte und hat Shift 4. Das heißt, sie kann man für 4 Tinte auf einer anderen Ariel-Karte spielen, statt für 6. Und sie hat die Fähigkeit Amplified Voice. Immer wenn man einen Song spielt, kann man 2 Tinte bezahlen und dann 3 Schaden einem ausgewählten Charakter zufügen. Also eine sehr schöne Karte in Stahl hier, die man in einem Song-Deck, in einem ja, Lead-Deck mitspielen kann, um zusätzlichen Schaden zu verteilen. Auch ganz nett. Dann haben wir Rapunzel. Die ist hier in Blau und hat die Fähigkeit, also Saphir, und hat die Fähigkeit Perceptive Partner. Ist übrigens eine 5 Tinte, 3 5er Kreatur und hat die Fähigkeit Perceptive Partner. Wenn man einen Charakter namens Pascal im Spiel hat, bekommt dieser Charakter Ward. Also man kann ihn nicht auswählen, außer um ihn herauszufordern. Also man kann ihn nicht mit einer Aktion angreifen. Also auch hier Rapunzel zusammen mit Pascal hier eine Kombi. Und selber hat sie halt 3 Legendenpunkte, ist also ein sehr schöner Legendenbringer und wird dann eben auch noch geschützt. Dann haben wir ebenfalls in Saphir haben wir den Hans, Noble Scoundrel. Und das ist eine 3-Tinte-Kreatur mit 3-2, hat 2 Legendenpunkte und die Fähigkeit Royal Schemes, wenn man diesen Charakter ausspielt. Und wenn man eine Prinzessin oder eine Königin im Spiel hat, bekommt man 1 Legendenpunkt. Ist also eher eine kleine Kreatur, ist auch in der Seltenheit gewöhnlich, also die häufigste Seltenheit hier. Aber eine kleine Bonuskarte, wenn man so ein Prinzessinnen- oder Königinnen-Deck spielt. Dann haben wir mit Anna, Braving the Storm, ebenfalls in Saphir haben wir eine Kreatur für 2 Tinte mit 1-4, also 1 Angriff, 4 Verteidigung, hat einen Legendenpunkt und hat die Fähigkeit I was born ready. Wenn man einen anderen Heldencharakter im Spiel hat, bekommt dieser Charakter plus 1 ja, Legendenpunkt. Das heißt, hier wird zum ersten Mal, ist auch nicht so oft, aber hier wird auf diese Keywords Bezug genommen, denn die Anna hat die Keywords Dreamborn, Hero und Queen und eben hat der Hans auf eine Queen Bezug genommen, also müsste Anna im Spiel haben, dann würde Hans seine Fähigkeit da triggern und wenn man noch einen Charakter hat, der auch ein Hero ist, genauso wie Anna, bekommt eben einen Legendenpunkt dazu. Dann haben wir noch einen Hero, nämlich Goofy in Rubin, der Super Goof für 4 Tinte, eine 2-4er Superhelden-Goofy-Figur und hat die Keywords Storyborn und auch Hero und hat die Fähigkeit Rush, das heißt, er kann in demselben Zug, in dem er ausgespielt wurde, auch schon herausfordern, hat also keine Einsatzverzögerung, hat einen Legendenpunkt und hat die Fähigkeit Super Peanut Powers. Wenn immer dieser Charakter einen anderen Charakter herausfordert, bekommt man 2 Legendenpunkte, also ja, mit 2-4 ist nicht der stärkste Charakter, aber wenn er angreift, ja, generiert er auch keine Legendenpunkte, was ja ziemlich cool ist. Dann haben wir eine Aktion, nämlich ein Lied. Und zwar in Smaragd, in Grün für 5 Tinte, We Don't Talk About Bruno. Und diese Aktion, dieses Lied, kann man halt eben für diese 5 Tinte spielen. Oder indem man einen Charakter mit 5 oder mehr Tintenkosten erschöpft, dann kann man dieses Lied umsonst ausspielen. Ja, und die Fähigkeit ist dann, man kann den ausgewählten Charakter auf die Hand des Spielers, dem sie gehört, zurückbringen. Und dann muss dieser Spieler eine Karte, ja, eine zufällige Karte abwerfen. Ist also nicht unbedingt für einen Charakter sinnvoll, die jetzt zum Beispiel verletzt sind, dass man die Schaden haben, dass man die auf die eigene Hand zurückbringt. Denn, wie gesagt, danach muss man mischen, die eigene Hand. Und dann wird eine zufällige Karte abgeworfen. Und das macht man, denke ich mal, eher mit den Mitspielern. Dann haben wir für eine Tinte eine sehr niedliche Karte, nämlich Pegasus Gift für Hercules. Ein kleines, ja, was ist es? Ein kleines fliegendes Pegasus-Pferdchen für mit 1-1, also ein Angriff, eine Verteidigung für eine Tinte, also wirklich das Kleinste, was es so gibt als Charakter in Disney Lorcana. Hat einen Legendenpunkt und die Fähigkeit Evasive, das heißt nur andere Charaktere, die auch Evasive haben. Also ausweichen, können diesen Charakter herausfordern. Dann haben wir den Tritons Trident. der Name kommt mir nicht so bekannt vor, aber das ist dieser Dreizack, den man ja kennt vom Herrscher der Meere. Ist ein Item, ein Gegenstand in Amethyst. Das heißt hier in Lila. Und hat zwei Tinte, kostet dieser Gegenstand, und hat die Fähigkeit Symbol of Power. Man kann dieses Item ja quasi auf den Ablagestapel legen und dann bekommt ein ausgewählter Charakter plus ein Stärke in diesem Zug für jede Karte in deiner Hand. Hat man also noch vier Karten in der Hand und wirft dann Trident, diesen Gegenstand auf jeden Fall ab. Nachdem man ihn vorher ausgespielt hat, wirft man ihn dann ab auf den Ablagestapel, dann bekommt er dann vier Stärke an Charakter. Also man kann ihn kurzfristig stark machen. Damit macht es ja auch thematisch bei dem Dreizack Sinn macht. Und passend dazu haben wir dann Ursula, das ist ja die Sea Witch Queen, die Seehexe, die ja zurückgekehrt ist im vorherigen Set und jetzt sozusagen die namensgebende Figur des vierten Sets Ursulas Rückkehr ist. Ursula ist Floodborn, Villain, Queen und Sorcerer als Keywords, kostet 7 Tinte und hat 4 Stärke und 7 Verteidigung, also wirklich eine relativ große Kreatur, hat 3 Legendenpunkte. Und ist natürlich legendär, also in der höchsten normalen Seltenheitsstufe. Hat die Fähigkeit Shift 5, also man kann sie auf eine andere Ursula-Karte für nur 5 Tinte spielen. Und hat 2 Fähigkeiten. Now I am the ruler. Immer wenn dieser Charakter erkundet, also quasi Legendenpunkte sammelt, dann kann man einen ausgewählten Charakter erschöpfen. Das heißt, da kann man einen gegnerischen Charakter dann in der Regel quasi auf die nicht mehr bereite Seite drehen oder zur Seite drehen. Dann kann der Gegner damit nichts mehr machen. Und die zweite Fähigkeit ist, you are listen to me. Andere Charaktere können nicht mehr erschöpft werden, um Songs auszuspielen. Das heißt, Ursula, die Sea Witch Queen, nimmt komplett diese Fähigkeit der Songs aus dem Spiel, solange sie im Spiel ist. Das heißt, sie können nicht mehr gedreht werden, außer Ursula selber. Sie selber kann noch, aber alle anderen Charaktere können nicht mehr erschöpft werden, um Songs kostenlos auszuspielen. Krass. Ja, schon eine harte Fähigkeit. Dann haben wir Luisa Madrigal. Und das ist ja eine dieser neuen Charaktere und Charaktergruppen, die hier mit dabei sind. Magically Strong One in Amethyst für 4 Tinte. Eine 4-3er-Kreatur. Kann man allerdings nicht als Tinte abwerfen, die Luisa. Und sie hat einen Legendenpunkt und eine Fähigkeit und das ist Rush. Das heißt, sie kann in diesem Zug, in dem sie gespielt wurde, auch schon herausfordern. Das heißt, eine relativ basic Kreatur hier mit dieser einfach Angriff, sofortige Angriffsmöglichkeit. Dann haben wir Dolores Madrigal für 4 Tinte, eine 3-3er Kreatur mit 2 Legendenpunkte und sie hat die Fähigkeit Magical Informant. Wenn man diesen Charakter ausspielt und wenn dann ein Gegner einen erschöpften Charakter am Spiel hat, zieht man eine Karte. Also auch ein bisschen speziell, ne, muss man sagen. Klar, mit Ursula zusammen, die ja gegnerische Charaktere erschöpfen kann und damit eben dafür sorgt, dass Charaktere auf jeden Fall erschöpft sind, dann ist die Dolores natürlich ganz nett. Dann, die bringt dann Card Draw. Ich finde es aber für 4 Tinte eine 3-3er mit 2 Legendenpunkte ist schon ganz in Ordnung. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, Card Draw zu haben, aber das ist halt so eine Bedingung dabei. Ich hätte es lieber automatisch als Card Draw. Und dann haben wir Bruno Madrigal, also die ganze Familie ist hier anwesend, für 5 Tinte eine 4-5er-Kreatur mit einem Legendenpunkt und der hat die Fähigkeit It Was Your Vision. Wenn man diesen Charakter ausspielt, ein ausgewählter Charakter bekommt die Fähigkeit, wenn dieser Charakter ja verbannt wurde in einer Herausforderung, kannst du diese Karte auf deine Hand zurückbringen. Okay, also man kann mit Bruno Madrigal einer anderen Karte, einer anderen eigenen Karte die Fähigkeit geben, wenn sie in einer Herausforderung zu viel Schaden bekommt und eigentlich auf den Ablagestapel kommen würde, bekommt man die Hand wieder zurück. Das finde ich eigentlich ganz nett, denn so kann man dann wichtige Karten wieder zurückbekommen. Dann haben wir hier mit Record Player, ja, da ist wahrscheinlich diese Preview-Karte, sehr schlechte Qualität, weil sehr unscharf, aber eine nette Karte. Man sieht so einen Plattenspieler, wo ein Monster darauf mit seinem Monster-Fingernagel quasi die Musik abspielt, okay. Für 2 Tinte ist das ein Gegenstand in Bernstein und der hat die Fähigkeit Look at this, whenever you play a song, wenn man immer einen Lied ausspielt, der ausgewählte Charakter bekommt oder ein ausgewählter Charakter bekommt -2 Stärke bis zum Start deines eigenen nächsten Zuges. Das heißt, man kann einen Song ausspielen, wenn man den Record Player, den Plattenspieler draußen hat und kann einem anderen Charakter dann -2 Stärke geben. Und erst wenn man selber dann wieder rum ist, verliert er diese minus 2 Angriffsstärke. Ist natürlich auch eine schöne Sache, um den Gegner ein bisschen einzubremsen. Und er hat noch die Fähigkeit Hitparade. Sehr schön. Die eigenen Charaktere namens Stitch zählen so, dass sie plus 1 mehr haben, eigentlich an Kosten, wenn sie einen Song singen wollen. Also wenn der Song zum Beispiel 3 ist, dann bräuchte ich ja mindestens einen Charakter mit Kosten von 3, um diesen Song zu spielen, indem ich den Charakter erschöpfe. Wenn aber Stitch zum Beispiel nur eigentlich 2 hat, an Kosten könnte er diesen Song nicht spielen, der 3 kostet eigentlich. Aber wenn der Record Player draußen ist, werden alle Stitch-Charaktere plus 1 gezählt werden an Kosten, wenn sie Songs oder wenn sie Lieder spielen wollen. Dann haben wir weiterhin eine Madrigal-Mitglied der Familie, nämlich Mirabelle Madrigal in Bernstein hier für 5 Tinte, eine 3-5er-Kreatur mit 2 Legendenpunkte und hat die Fähigkeit Support. Immer wenn dieser Charakter erkundet, kann man seine Stärke einem anderen Charakter in diesem Zug geben. Und das ist bei 3 Stärke von Mirabelle schon ganz ordentlich. Und sie hat die Fähigkeit Saving the Miracle. Immer wenn dieser Charakter erkundet, deine anderen Madrigal-Charaktere bekommen plus 1 Legendenpunkt in diesem Zug. Das heißt, man wird wahrscheinlich eine Madrigal-Familien-Deck spielen, wo man verschiedene Madrigal-Personen aus der Familie drin hat. Und wenn man Mirabelle dann draußen hat und sie questet, die erkundet, dann haben die anderen automatisch mehr Legendenpunkte in diesem Zug. Dann haben wir noch Giulietta Madrigal, also wirklich eine große Familie mit für 3 Tinte, eine 1-4er. Sie ist ein exzellenter Koch, sehr schön, gefällt mir. Und sie hat die Fähigkeit Signature Recipe, also das besondere Rezept. Und wenn man diesen Charakter ausspielt, kann man bis zu 2 Schaden von einem ausgewählten Charakter entfernen. Und wenn man das getan hat auf diesem Wege, dann zieht man sogar noch eine Karte. Also auch ganz schön ein Enter the Battlefield, würde man sagen, Effekt, also ein Effekt, wenn man diese Karte ausspielt. Dann der Felix Madrigal ist ein Fun-Loving Family Man für 3 Tinte, eine 2-4er-Kreatur. Ja, und weil er halt so ein spaßliebender Familienmensch ist, hat er nur 2 Legendenpunkte, aber keine besondere Fähigkeit. Und zu guter Letzt, bei diesen 9 Karten, die jetzt bis jetzt gezeigt wurden für das 4. Set, haben wir Daisy Duck, die Lovely Lady, also auch wieder Entenhausen hier dabei. Sehr schön. Ich hoffe noch mehr Karten. Und wir haben eine Tinte, eine 1-3er-Kreatur mit einem Legendenpunkt und ansonsten keiner Fähigkeit. Also auch wieder so einer dieser ganz Basic-Kreaturen, die eigentlich in jedem Set dabei sind. Ich fand aber einige schöne Mechaniken dabei. Ursula ist natürlich eine sehr starke Karte, aber auch ein paar andere Karten hier dabei waren, die interessante Fähigkeiten haben. Wir werden mal abwarten, inwieweit da noch die sich neue Mechaniken in dem 4. Set von Disney Lorcana Ursulas Rückkehr sich etablieren werden. Dazu ist noch nichts bekannt. Da wird sicherlich in nächster Zeit ein bisschen was an Informationen kommen. Auch dann natürlich, wenn weitere Karten aus dem 4. Set aufgedeckt werden und gezeigt werden. Also ich bin sehr gespannt drauf, freue mich auch wieder auf das 4. Set von Disney Lorcana und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob ihr euch darauf freut und im Speziellen auf welche Karten, auf welche Farben ihr vielleicht besonders spielt bei Disney Lorcana und welche Mechaniken euch von Lorcana am besten gefallen. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Ja, und das Hauptthema in dieser Spielbereit-Ausgabe ist, kann Disney Lorcana oder Star Wars Unlimited größer werden als Magic the Gathering? Und ich gebe zu, das ist durchaus eine sehr provokante Frage. Dennoch finde ich sie ganz spannend, denn wir haben jetzt gesehen, wie Disney Lorcana wirklich einen sehr, sehr guten Launch hingelegt hat und jetzt mit dem 3. Set immer noch viel Aufmerksamkeit bekommt, große Nachfrage nach Turnieren etc. Und natürlich viele Fans immer noch wahnsinnig begeistert sind. Es gibt halt wirklich viele Disney-Fans. Und Star Wars Unlimited eben mit dem 1. Set nach eigenen Angaben auch einen sehr, sehr guten Start hingelegt hat. Sicherlich auch eine etwas andere Ausrichtung als Disney Lorcana, aber eben auch seine Zielgruppe offensichtlich hat und entsprechend natürlich da auch viele Pläne noch hat für die Zukunft und auch gleich von Anfang an, was die Turniere angeht etc., sehr gut aufgestellt ist. Und dann finde ich es zumindest spannend zu überlegen, inwieweit Disney Lorcana oder Star Wars Unlimited am Thron von Magic kratzen können. Da stellt sich aber erstmal natürlich die Frage am Anfang, bevor ich darauf antworte, was bedeutet denn eigentlich größer? Ne? Also was heißt denn in dem Fall jetzt, dass Disney Lorcana oder Star Wars Unlimited größer werden könnten? Das gibt verschiedene Sichtweisen und verschiedene Aspekte, aus denen man die Sache hier betrachten könnte. Zum einen Umsatz, das ist sicherlich gerade für ein Unternehmen ja mit der wichtigste Gesichtspunkt. Und da muss man ja sagen, dass Magic sich seit der Übernahme durch Hasbro, seit ein paar Jahren gehört ja Wizards of the Coast, die Macher hinter Magic the Gathering und unter anderem auch Dungeons and Dragons, zu Hasbro. Und Hasbro ist ja wirklich ein großes Unternehmen, was unter anderem eben Gaming-Sachen veröffentlicht, Spielzeug etc. Und insgesamt macht Hasbro wohl so um die 5 Milliarden Umsatz im Jahr, zumindest 2023 waren es so um die 5 Milliarden. Und davon ist der Gaming-Bereich, alles was so Gaming ist, ungefähr 2 Milliarden gewesen im Jahr 2023. Und gut die Hälfte davon, also etwas mehr als die Hälfte davon, nämlich 1,085 Milliarden, stammt von Magic the Gathering allein. Also mehr als 50% der Gaming-Einnahmen und insgesamt ungefähr rund 20% der gesamten Hasbro-Einnahmen stammen allein von Magic the Gathering. Man muss sich mal vorstellen, dass ein Sammelkartenspiel eine Milliarde Umsatz macht. Das ist schon echt krass. Die anderen knapp 50% sind dann andere Sachen wie Dungeons and Dragons oder Hasbro-Spiele etc. Also da hat wirklich sich Hasbro wirklich ein Goldesel sozusagen eingekauft. Und wenn man sich dann so eine Entwicklung sieht, der Magic the Gathering-Einnahmen, muss man auch sagen, dass das wirklich explodiert ist. Also man hat jetzt 2016 zumindest zum Beispiel 350 Millionen Dollar Umsatz gemacht, 2017 375 Millionen, dann 2018 400 Millionen, 2019 424 Millionen, also immer so 25 Millionen mehr. Ganz normales Wachstum von 2019 zu 2020 dann um 27% gewachsen auf 581 Millionen. Dann von 2020 auf 2021 um ganze 42%. Und da muss man natürlich auch sagen, das sind natürlich auch Corona-Jahre, 2020, 2021. Da hat sicherlich auch Magic von profitiert. Aber innerhalb von 2 Jahren ist man von 424 Millionen auf 995 Millionen und dann zum ersten Mal 2022 die Milliarde geknackt. Und das sind natürlich schon krasse Zahlen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da erwarte ich nicht, dass Lorcana oder Star Wars Unlimited auch nur annähernd in nächster Zeit irgendwo rankommen. Man hat im Moment natürlich von Star Wars Unlimited noch keine Zahlen. Das Spiel ist ja gerade erstmal mit dem ersten Set veröffentlicht worden. Von Lorcana gibt es zumindest Informationen, insofern indirekt, dass man sagen kann, 2023 ist der Umsatz für Ravensburger, die ja Disney Lorcana veröffentlichen, um 12% gestiegen auf 669 Millionen Euro müssten das dann sein, Dollar, schwer zu sagen, auf jeden Fall 669 Millionen Umsatz. Da sieht man auch, Ravensburger ist schon wirklich ein großer Player und er ist halt gegen den Markttrend so stark gestiegen, der Umsatz von Ravensburger, und dafür wird eben hauptsächlich Disney Lorcana verantwortlich gemacht. Wie groß dann der Anteil von Disney Lorcana aus den ersten, zweiten, beiden Sets dann wirklich ist, man hat natürlich auch sicherlich höhere Anfangsinvestitionskosten gehabt, aber es zeigt zumindest, dass man erfolgreich ist. Aber selbst wenn man sagt, hier sind meine, keine Ahnung, geschätzt bis zu 100 Millionen von Disney Lorcana, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch viel zu hoch gegriffen, aber anteilig daran beteiligt, aber das sind wir natürlich noch weit weg von Magic the Gathering. Aber eine gute Entwicklung auf jeden Fall. Bei Star Wars Unlimited muss man abwarten. Was das wird, ist natürlich in gewisser Weise von der Ausrichtung noch ein etwas spezielleres, ob eine etwas speziellere Zielgruppe ausgerechnet, Sammelkartenspiel. Aber insgesamt Umsatz, ja, Magic natürlich der Branchenprimus mit Abstand, würde ich sagen. Ich habe jetzt keine Pokémon-Zahlen, das müsste man natürlich sehen, aber ich bin auch kein Pokémon-Spieler und werde das jetzt hier nicht behandeln. Aber Magic the Gathering, Hasbro, wie gesagt, hier weit vorn. Bei der Kartenanzahl, wenn man sich die anschaut, was groß bedeutet, dann sind bis heute, gibt es natürlich auch unterschiedliche Angaben und nicht ganz aktuelle Angaben, aber man rechnet aktuell so mit auf jeden Fall mehr als 23.000 einzigartigen Karten. Wenn man dann noch alle die Karten mit unterschiedlichen Illustrationen, mit Reprints etc. sich anschaut, also Karten, die wiederveröffentlicht wurden, dann gibt es wohl Zahlen, die von deutlich über 70.000 unterschiedlichen Karten sprechen. Aber selbst diese 23 einzigartigen Karten mit einzigartigen Effekten und mit einzigartigen Sachen drauf, das ist schon beeindruckend. Wir reden ja auch insgesamt von einer Entwicklung bei Magic the Gathering. Wir reden vom Spiel, das jetzt letztes Jahr 30 geworden ist. Es gibt es seit 1993 und mittlerweile sind ja gerade aktuell das 100. Hauptset erschienen und insgesamt über 129 Sets mit noch Nebensets etc. Und mittlerweile gibt es ja auch die Secret Lair Varianten, also noch so Extra-Karten und so weiter. Man hat diese verschiedenen, mittlerweile auch die regelmäßig kommen, die Universe Beyond Sets, die halt andere Themen aufgreifen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also einfach von der Menge, von der schieren Menge der Karten ist es so, dass Lokana aktuell bei knapp über 700 verschiedenen Karten liegt nach drei Sets. Und ja, das ist schon krass, wenn man sich das mal anschaut. Ne? Und da ist natürlich auch einfach der Punkt, da wird Magic noch lange, lange Nummer 1 bleiben. Und selbst wenn Lokana und Star Wars Unlimited hier natürlich nach und nach mit jedem Set nachlegen und neue Karten zum Beispiel in dem Fall auch rausholen, Magic entwickelt sich natürlich auch weiter. Und bei dem Output der letzten Jahre, da wird man auch nicht groß zurückgehen, wird natürlich auch da der Vorsprung bleiben oder vielleicht sogar noch weiter auswachsen. Wenn man sich die Spielerzahlen anguckt, das ist natürlich dann ein indirekter Faktor, ne, der natürlich in den Umsatz zum Beispiel einfließt, dann gibt es hier Informationen, dass 2023 über 40 Millionen Menschen Magic the Gathering gespielt haben. Das kann man natürlich auch nur schätzen. Man hat teilweise natürlich durch Magic Arena die Zahlen, wie viel digital Magic spielen, und man hat natürlich gewisse Schätzungen durch die Partnerläden etc. Aber im Endeffekt sind es nur Schätzungen. Trotzdem, ja, wenn man hier mal schon davon ausgeht, dass es mehr als 40 Millionen aktive Spieler sind, ist das schon klar, woher dann auch diese Milliarde Umsatz kommt im Jahr. Entsprechend hat man dann eben auch große Events wie das Las Vegas Grand Prix, der in der Regel rund 11.000 Teilnehmer hat, was eben auch wirklich schon krass ist, ne? Und wo man sagen muss, die machen auch wirklich große Events. Mittlerweile, gerade über Corona und in den letzten Jahren, wurden ja dann teilweise die Pro Tour, die ja früher dann wirklich vor Ort stattgefunden haben, in die digitale Variante zu Magic Arena verlegt. Aber insgesamt trotzdem noch sehr, sehr viele aktive Spieler, die auch ja in Läden gehen. Und das ist im Moment auch noch die deutlich größere Anzahl. Wie viele Spieler jetzt Star Wars Unlimited und Disney Lokana haben, ist natürlich schwer zu sagen. Das ist wirklich, gibt es keine, meines Wissens keine Zahlen zu. Man kann natürlich davon ausgehen, dass Disney Lokana einfach andere Menschen erreicht und eine andere Zielgruppe erreicht und sicherlich auch sehr, sehr viele Menschen sich einfach solche Karten mal holen, ob sie dann immer spielen damit. Das ist ja das Pokémon-Phänomen so ein bisschen, aber dass da viele einfach diese Sachen holen. Aber bei Magic ist es halt auch wirklich so, dass sehr viele, denn die sich Karten holen, auch wirklich spielen. Also das werden wir erstmal abwarten müssen, ob Disney Lokana im Speziellen dann auch so einen hohen Anteil an wirklich aktiven Spielern erreichen wird. Ja, die Lebensdauer, das ist natürlich eine Sache, die lässt sich jetzt schwer abschätzen und ist ein bisschen unfair. Ja, ein 30 Jahre altes Spiel mit einem Spiel zu vergleichen, das letztes Jahr erschienen ist und einem, das gerade erst erschienen ist. 30 Jahre, 100 Hauptsets, rund 130 insgesamt, diverse Sonderveröffentlichungen etc. bei Magic the Gathering. Ja, da ob da jemals Disney Lokana oder Star Wars Unlimited rankommen wird oder dieselben Werte erreichen wird, und Magic geht ja noch weiter, ne? Da kommt ja jedes Jahr 4, 5 neue Sets, Hauptsets heraus. Das müssen wir abwarten, erreichen würden, werden die das wohl nie. Ja, und dann haben wir natürlich noch den großen Faktor Magic Arena, und das ist natürlich eine Sache, wo ich auch zum Beispiel sehr aktiv bin und viel online Magic spiele, und finden dann auch so wie die World Championships zum Beispiel statt. Da gab es 2023 105 Spieler, die um einen Preispool von $1 Million gespielt haben. Es gibt die Pro Tour Season 2023-2024, die über Magic Arena durchgeführt wird. Und da gibt es auf Active Player EO zumindest Schätzungen. Es gibt natürlich keine offiziellen Zahlen, wie viele wirklich Magic Arena spielen. Mittlerweile ist es ja auch bei Steam erhältlich zum Beispiel. Und da wird ja davon ausgegangen, dass in den letzten 30 Tagen über 5 Millionen aktive Spieler bei Magic Arena dabei waren. Und auch das sind natürlich einfach Zahlen, die sind schon echt krass. Und da gibt es von den beiden Konkurrenten aktuell noch nichts. Man kann zwar beide Sachen, ich sag mal so halb legal vielleicht oder überhaupt illegal, ist schwer zu sagen, ich würde es nicht empfehlen. Ich nenne ja auch keine Links und verlinke nichts. Aber man hat die Möglichkeit, diese Sachen digital zu spielen. Das ist teilweise gar nicht schlecht von Fans gemacht. Ist natürlich aber wirklich nur ein sehr, sehr kleines Randphänomen und nicht so ein integraler Bestandteil wie Magic Arena für Magic the Gathering. Ich bin sehr gespannt darauf, in welche Struktur oder welche Strategie dort Ravensburger bzw. Fantasy Flight Games, Asmodee in Zukunft gehen werden. Ob sie wirklich sagen, nee, das ist für uns wirklich ein reines analoges Business mit Papierkarten oder ob sie auch sagen, okay, wir haben viele, viele junge Menschen, die halt ja auch gerne solche Sachen eben auf dem Smartphone, wie auch immer, spielen wollen, auf der Konsole und einmal eine digitale Variante bringen. Ihr könnt ja gerne mal Kommentare lassen, ob für euch so eine digitale Variante des Sammelkartenspiels spannend ist. Magic Arena, ob ihr das spielt und ob ihr euch für Star Wars Unlimited und Disney Lorcana so eine Online-Plattform wünschen würdet. Das würde mich sehr interessieren. Ja, und insgesamt, wenn man diese ja verschiedenen Faktoren wie Umsatz, Kartenzahl, Spieler und Lebensdauer mal anschaut, da kann man die Frage, kann Disney Lorcana und Star Wars Unlimited größer werden als Magic, eigentlich nur mit Nein beantworten. Auf absehbare Zeit muss man einfach davon ausgehen, dass sich Magic natürlich auch weiterentwickelt. Ne, die haben jetzt wirklich das Gaspedal durchgedrückt die letzten Jahre. Natürlich muss man schauen, ob man das so durchhalten kann, ob man nicht da in gewisser Weise vielleicht auch was verbrennt oder sich sein eigenes Grab gräbt, wenn man da so viele Sachen rausbringt. Ich kenne mittlerweile mehrere reine Magic-YouTuber und Podcaster, die selber sagen, sie haben einfach die Lust verloren, sich alle Karten anzugucken, was sie früher gemacht haben. Immer die Spoiler-Season, sich die neuen Sets angeschaut. Mittlerweile erscheint so viel in so kurzer Schlagzahl, dass sie einfach gar nicht mehr hinterherkommen. Das ist aus Sicht von Magic bzw. Wizards of the Coast, sind sie sich durchaus bewusst. Die sagen auch selber, dass nicht alles für jeden ist. Trotzdem muss man sich ja durchaus bewusst sein, dass es Fans gibt, die einfach in so einem Hobby drinstecken wollen. Und wenn man sich überfordert fühlt von einem Hobby und wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr hinterher, dann kann es sich auch durchaus negativ auf die Hobby-Szene auswirken. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass das Wachstum jetzt vielleicht nicht mehr so groß sein wird wie vor 2-3 Jahren. Aber man wird jetzt auch nicht zurückgehen und es werden jetzt, denke ich mal, durchgehend 1 Milliarde plus Umsatz sein. Und da, wie gesagt, wird man weiter vorne bleiben. Von daher würde ich sagen, Magic ist nicht unsterblich, das ist, glaube ich, nichts, aber es ist auf jeden Fall noch lange, lange Zeit der Platzhirsch, davon gehe ich mal durchaus aus. Und auch durch Magic Arena, die sich halt sehr gut entwickelt hat, hat man halt auch ein weiteres Standbein, wo andere erstmal rankommen müssen. Ich muss aber sagen, in der Breite der Gesellschaft ist natürlich Disney bekannter, ne? Und es gibt sicherlich einfach mehr potenzielle Menschen, die sich an Disney Lorcana erfreuen könnten. Denn weil einfach Disney die ganzen Franchise, die ganzen Filme, die ganzen Serien, die ganzen Zeichentrickfilme von früher etc. natürlich sehr, sehr bekannt sind. Die Frage ist natürlich, und die sind deutlich bekannter als so die klassischen Magic-Welten, die eigene Lore von Magic. Die Frage ist natürlich, sind das dann aktive Spieler oder sind das Leute, die kaufen sich mal ein paar Booster oder die kaufen sich mal ein Starter-Set, um einfach diese Figuren zu haben? Das ist natürlich da die Frage, gerade bei Disney Lorcana. Und man muss sagen, Magic hat natürlich auch hier gegengesteuert. Ne? Diese Universes Beyond, die anderen Welten, die man jetzt immer mal wieder in eigenen Sets featured, die sind Absicht natürlich, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern man weiß natürlich auch, dass man damit einfach andere Leute erreicht, dass man einfach eine andere Zielgruppe erreicht. Das Herr der Ringe-Set, was jetzt letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist, hat große Wellen geschlagen und hat sehr, sehr viele neue Menschen erreicht und hat wirklich viele Menschen zu Magic geholt. Ob die jetzt dauerhaft alle bleiben, sei mal dahingestellt, aber man hat sicherlich einen gewissen Teil zu Magic geholt und hat einfach auch natürlich große Umsätze gemacht. Das Doctor Who Commander Set habe ich mir komplett geholt als großer Doctor Who Fan, da gibt es ja auch viele. Fallout ist gerade aktuell, Warhammer 40.000 hat auch vor einer Weile mit diesen Commander Decks eine große Wellen geschlagen und sehr, sehr viele Menschen begeistert. Also Magic geht hier oder Wizards of the Coast geht hier auf jeden Fall auch einen Weg, um einfach über ihre eigene Welt, ihre eigene Lore hinauszugehen und neue Menschen zu erreichen. Von daher, auch hier hat zwar Disney gerade natürlich auch einen Vorteil und auch Star Wars ist natürlich eine IP, die auch extrem viele Leute kennen, aber ich sehe da nicht so einen Riesenvorteil von Lorcana und Star Wars Unlimited, dass sie jetzt viel, viel mehr Menschen erreichen können. Dafür hat Magic einfach schon so viele Sets, so viele Themen und so viele Kooperationen, dass ich jetzt keinen wahnsinnig großen Vorteil. Was auf jeden Fall ein Vorteil ist, und das kann man, glaube ich, nicht bestreiten, dass bei Disney Lorcana und auch bei Star Wars Unlimited durch diesen Neustart einfach die Regeln viel, viel leichter sind. Viel weniger Funktionen, viel, viel weniger Mechaniken etc. Und deswegen der Einstieg für komplette Neulinge, also die wirklich zum ersten Mal sagen, oh, das hört sich interessant an, deutlich einfacher ist als bei Magic. Also wenn man sich bei Magic anguckt, was da mittlerweile an Text draufsteht und wie viele Mechaniken gibt und dass man manche Sachen, die ich weiß gar nicht, wie man die im normalen analogen Spiel korrekt abhandeln soll, die dann durch die Magic Arena übernommen werden. Und letztens habe ich auch beim Podcast gehört, dass eine neue Mechanik durch irgendwelche Vervielfältigungstoken etc. der Client von Magic Arena abgestürzt ist, weil man einfach ja sozusagen irgendeine Obergrenze von Token auf dem Bildschirm erreicht hatte. Also ich mag Magic sehr, ich liebe diese Vielfalt, ich liebe die Interaktion der Mechaniken, aber das ist auch nur deswegen, weil ich schon lange dabei bin. Jemand, der einfach sagt, ich möchte jetzt mit meinen Kindern, mit meinem Partner, die sonst nicht so spielaffin sind, was spielen, für die ist natürlich Disney Lorcana und Star Wars Unlimited deutlich leichter. Und das ist natürlich ein Pluspunkt, auf jeden Fall. Das wird jetzt nicht dazu führen, dass man sie verdrängt, aber man kann vielleicht auch dadurch eine neue Spielerbasis aufbauen. Ich weiß nicht, ob es Zahlen gibt zur Spielerbasis von Magic, wie das da mit dem Nachwuchs aussieht, mit jungen Spielern oder ob es dann vielleicht, ja, eine größere Menge, das hat man ja in anderen Hobbys, in anderen Sachen, beim Rollenspiel auch zum Beispiel, dass da so die Zielgruppe ein bisschen mitaltert. Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber zumindest gibt es hier einen gewissen Vorteil für Lorcana und Star Wars Unlimited. Inwieweit die den ausspielen können, müsste man sehen. Ja, und unterm Strich, trotz dieser verschiedenen Punkte, ich glaube, kann man festhalten, Disney Lorcana und Star Wars Unlimited werden Magic auf absehbare Zeit nicht verdrängen und ich glaube auch generell nicht verdrängen. Dazu ist Magic zu breit aufgestellt und Disney Lorcana und Star Wars Unlimited haben halt trotzdem ihre spezifische Zielgruppe. Sie werden und müssen ihre Nische finden und das werden sie, denke ich, auch tun. Nische auch in anderen Bereichen. Das heißt, sie werden auch einfach andere Spielergruppen ansprechen, die Magic wahrscheinlich nicht erreicht. Und es werden sicherlich große Nischen werden. Also sowohl Disney Lorcana als auch Star Wars Unlimited sind solche IPs, haben solche Marken in der Hinterhand, dass sie sicherlich groß werden, aber natürlich im Vergleich zu Magic trotzdem wohl auf absehbare Zeit Nischen bleiben werden. Und deswegen, ja, zurück zur Ausgangsfrage, kann Disney Lorcana oder Star Wars Unlimited größer werden als Magic? Ich glaube nicht, aber das heißt ja nichts. Es muss ja nicht immer nur das Größte überleben, wer sein spezielles Spiel findet, mit dem man sich besonders wohl fühlt. Dann kann es auch das Sammelkartenspiel auf Platz 2, 3 oder 4 sein. Und das kann immer noch lukrativ sein. Es muss nicht immer der Platz 1 sein. Ja, mich würde sehr interessieren, wie ihr das seht. Habt ihr schon ein gewisses Gefühl, was es in Zukunft werden kann? Seid ihr vielleicht selber vielleicht von Magic auch frustriert durch bestimmte Gründe? Oder seid ihr so große Magic-Fans, dass ihr sagt, nein, also da kommt nie was ran. Die können das einfach nicht aufholen, was Magic da in 30 Jahren an Vorsprung herausgearbeitet hat. Hinterlasst gerne eure Meinung zu dem Thema Disney Lorcana und Star Wars Unlimited gegen Magic the Gathering. Das würde mich sehr interessieren. Ja, und dann war es das mit diesem Hauptthema. Und ich danke euch fürs Zuhören bei der 24. Episode des Spielbereit-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonniert und natürlich da gerne eine Bewertung hinterlasst. Und wo es geht, auch gerne eine Rezension oder einfach einen Kommentar wie bei Spotify. Denn das freut mich nicht nur, das hilft mir auch sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer für den Podcast zu gewinnen. Und dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.